Subkutan Podcast. Kultur zum Mitnehmen. Radio Bern, Radio.
Radio.
Wie viel ist 1,6?
Subkutan. Kultur, wo unter die Haut geht.
Culture that gets under your skin.
Es ist wieder Mittwoch, ihr hört Radio Rabe und gehört Subkutan, die Magazinsendung rund ums aktuelle Kulturleben. Heute nehmen wir uns bei Subkutan ein Thema vor, das die Menschheit seit ihrem frühesten Anfang beschäftigt hat. Es handelt sich um ein Thema, das nicht aufhört, obwohl es eigentlich mit dem Aufhören zu tun hat. Subkutan widmet sich heute im Tod. Und zwar aus ganz verschiedenen Perspektiven. Nele Janke hat sich nach dem Grabstein im 21. Jahrhundert umgeschaut. Theresa Bayer hat sich mit dem Sterben auf der Opernbühne beschäftigt. Und Annik Wangler hat sich mit einem Theologen über die Rolle vom Geschlecht beim Sterben und Todsein unterhalten. Und dann kracht's. Subkutan hat nämlich einen spektakulären Schlagabtausch zwischen den Untoten organisiert. Zwischen Vampiren und Zombies. Dabei klären Julia Meyer und Evelyn Oechslin ein für alle Mal, welche Fraktion von der cineastischen Nachtschattengewächs cooler und stylischer ist. Zuerst wollen wir aber wissen, wie ihr euch den Tod vorstellt. Dazu hat Julia Meyer eine kleine Umfrage gestartet. Und wer wissen will, wer hier redet, mein Name ist Tristan Jäcki. Schön, seid ihr dabei.
Subkutan.
Der Tod ist doch kein Thema für Smalltalk, auch wenn wir nicht oft darüber reden. Wir haben doch alle irgendwie eine Vorstellung davon, was nach dem Tod kommt. Auch wenn es nur ein grosses Nichts ist. Julia Meyer hat eine kleine Umfrage gemacht. Was machst du, wenn du tot bist?
Man kann nichts mehr machen, wenn man tot ist, weil dann ist ein schwarzes Ende aus und es passiert gar nichts mehr.
Ich bin dann frei. Meine Seele ist frei. Und ich bewege mich und ich sehe alles. Und ich habe ein grosses Wissen. Und that's it, ja. Yeah.
Wenn ich tot bin, gehe ich heim in Ursprung von dort, wo ich herkomme, wo auch immer der ist.
Ui, nicht mehr viel. Das scheint jetzt keine schwierige Frage. Also entweder habe ich das Pendant zu den Jungfrauen bei 15. Oder ja, ich schmore der Hölle.
Nicht. Ich bin tot. Was soll ich denn machen? Vor mir her verwesen?
Ja, nichts hoffentlich. Es ist einfach vorbei, ich rotte vor mir her und oder bin verbrannt und rotte dann vor mir her.
Nicht mehr.
Also ich selber mache nicht mehr, wenn ich tot bin. Aber ich hoffe natürlich, dass ein Mausoleum für mich errichtet wird.
Ausruhen, so in einem schönen Sarg, so mit Küssi und freue mich.
Nie nicht sein oder überall sein.
Dann tue ich ausruhen und nur schlafen. Keine Ahnung. Ich sehe nicht, wenn ich tot bin.
Oh, was mache ich, wenn ich tot bin? Da bin ich irgendwo noch. Ich weiß nicht genau wo. Und ich glaube, das wird gut sein. Keine Ahnung, aber ich glaube, es wird gut sein.
Ich werde jahrelang Musik hören.
Dann hole ich alles nach, was ich während meinem Leben verpasst habe.
Thank you.
Das ist das bekannte Lied vom Tod, ein Klassiker von Ennio Morricone. Und ja, der Tod, der Freund Hein oder der Sensemann. Der Tod also ist aber nicht immer ein Mann und auch nicht in allen Sprachen männlich. Das beweist zum Beispiel die Todesfee, La Mort und La Muerte. Und auch die konkreten Einstellungen und Erfahrungen mit dem Tod sind für Männer und Frauen durchaus nicht immer gleich. Vor dem Tod sind wir nicht alle gleich. Darum ist es an einer Tagung zum Thema Gender und Tod an der Universität Bern gegangen. Annik Wangler hat mit dem Theologen und Dozent für Religionspädagogik, im Andreas Kessler, über Gründe dafür geredet.
Andreas Kessler, wir kennen uns ja schon von früher. Du bist mein ehemaliger Religionslehrer und heute arbeitest du als Theologe und Dozent für Religionspädagogik an der Universität Bern und beschäftigst dich auch mit dem Thema Tod und Geschlecht. Wie willst du die letzten Tage von deinem Leben verbringen?
Das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, dass gerade die Wünsche und die Sehnsucht, die man in Bezug auf den eigenen Tod hat, dass die oft ein bisschen gefährlich sind. Und von dem her formuliere ich dir keine Wünsche, sondern schaue, wie es kommt.
Andreas Kessler, du bist letzte Woche als Referent an einer Tagung im Einsatz gewesen, wo es eben darum gegangen ist, auch, dass die Geschlechter sich vor dem Tod eben immer noch unterscheiden und eben nicht gleich sind. Jetzt hast du ja an dieser Tagung das Referat gehalten mit dem Titel «Vom kleinen zum grossen Tod. Religionspädagogische Überlegungen zu einer Erotik des Lebens vor dem Tod». Wie bringst du das im Zusammenhang mit «gleich sein oder nicht gleich sein vor dem Tod»?
Über den Tod als Tod kann man eigentlich nichts sagen, oder? Weil der Tod erlebt jeder selber. Und von dem her ist er eigentlich auch gar nicht denkbar. Und wir können den Tod nicht wieder, den Tod Mensch, können wir nicht fragen, wie der Tod war. Und von dem her plädiere ich dafür, dass wir auch gerade die Religionen sind da besonders gefordert, dass sie ihre Bilder, ihre Sehnsuchtsbilder, was über den Tod und was dann nach dem Tod soll sein, dass sie dort ganz eher zurückhaltend und vorsichtig sind. Weil eigentlich sind wir dort nur im Bereich vom Glauben, vom Vertrauen, vom Hoffen.
Jetzt, Andreas Kessler, du hast gesagt, der Tod ist also nur denkbar oder eben gar nicht denkbar. Wer ist eher bereit, über den Tod nachzudenken? Männer oder Frauen?
Als ich die Literatur angeschaut habe, könnte man meinen, dass es vor allem viele Männer gibt, die sich über den Tod Gedanken gemacht haben. Aber ich glaube, das hat wieder mit unserer starken männergerichteten Wissenschaft und Philosophie zu tun. Ich denke, Mann und Frau machen sich genauso Gedanken über den Tod, weil ganz banal gesagt, das einzige Todsichere ist der Tod in unserem Leben.
Jetzt hat aber deine Kollegin Isabel Not an dieser Tagung zum Thema Gender und Tod eben die Aussage gemacht, dass sich vermehrt Frauen für die Sterbehilfe entscheiden. Also eher Frauen wählen den Tod, den Weg zum Tod als Männer. Warum ist das so?
Frau Not hat hier nur Vermutungen angestellt und sie hat dort gewisse Zahlen gehabt, wo Exit das Mann-Frauen-Verhältnis hat offengelegt. Und man kann zum Beispiel die Vermutung äußern, dass das Motiv, also ein tief verankertes, gegendertes Motiv, dass man anderen nicht zur Last fallen will. Oder man kann auch sehen, die Leute, die jetzt die Sterbehilfe in Anspruch nehmen, sind zum Teil auch Leute, die in der Zeit sozialisiert wurden, wo man viel geschafft hat, anständig war, ganz schweizerisch Geld auf die Seite hat da. Und wo man plötzlich sieht, aha, das kostet ja ganz viel, wenn ich da in einem teuren Pflegeheim bin. Also es gibt da einen, und das auch wieder als einen verinnerlichten sozialen Druck, wo man sagt, auch wieder mit dem Motiv, wo der andere nicht zur Last fallen, wo das Geld nicht aufbrauchen. Ja, ich denke, dort ist eben das Argument, dass ja, die Leute freiwillig und im freien Willen in den Tod für sich wünschen, dass das stark zu hinterfragen ist. Ich glaube sowieso, der ganze Autonomiekult, den wir haben, mit Blick jetzt auf das Sterben, ist sehr kritisch anzuschauen. Weil wir denken, man tut dort etwas für drängen. Wir werden geboren und wir werden eigentlich auch gestorben.
Aber du redest jetzt von Irritationen und Ängsten und es hat ja auch wirklich Irritationen gegeben zu diesem Thema, und zwar vom Vizepräsidenten der Sterbehilfeorganisation von Exit Und er hat ja eben reagiert auf die Aussage, dass mehr Frauen den selbstgewählten Suizid wählen. Was glaubst du, warum gehen die Emotionen so hoch und gerade von einer Sterbehilfeorganisation, die sich ja bewusst für das einsetzt, dass man frei wählen kann?
Ja, ich glaube eben gerade, dass wenn sie so heftig reagieren, dass natürlich so eine Vermutung, dass dort auch ein gegenderter, verinnerlichter, gesellschaftlicher Aspekt hinter so einer Entscheidung kann sein, dass diese Vermutung eben gerade das Autonomiepostulat schwächt. Dass dort viele nicht geklärte, auch verdrängte Gefühle da sind, die dann eher so zu einem Entscheid führen. Und gerade die Sterbehilfeorganisationen rechnen natürlich stark damit, eben, dass sie sagen, ja, unsere Klientinnen und Klienten sind jeweils bei vollem Bewusstsein und das ist ein gut überlegter, sogenannter eben autonomer Entscheid.
Glaubst du, dass im Moment vom Sterben ein Vorteil ist, eher Mann oder eher Frau zu sein?
Es kommt darauf an, also das ist auch etwas Interessantes gewesen, an dieser Tagung gesehen, dass also wenn man Frau ist und vor allem wenn man Tochter ist, dass einem das Sterben umso stärker betrifft, nämlich so, dass die meisten Mütter und Väter von ihren Töchtern behandelt werden, solange es geht. Also das ist etwas, das Frauen sehr betrifft. Es zeigt sich ja auch in allen Institutionen, die meisten Pflegenden sind Frauen. Dass die Frauen viel stärker in diesen Bereich einbezogen sind. Sowohl beruflich wie auch familiär, das ist empirisch klar belegt.
Das ist Rabe 95,6 und ihr gehört subkutan die Magazinsendungen rund ums aktuelle Kulturleben. Heute zum Thema Tod. Die Trauerritual unterscheiden sich von Kontinent zu Kontinent und von Religion zu Religion. Aber gibt es auch neue Trauerformen? Trauerformen, die gerade jetzt entstehen, jetzt im digitalen Zeitalter? Wie zum Beispiel verbindet man die digitalen Fußspuren von einem frisch gestorbenen Menschen mit dem Moment vom Abschied? Nele Janke hat sich mit derartigen Fragen beschäftigt und ist dabei im Phänomen von QR-Codes auf Grabsteinen auf die Schliche gekommen.
Wie nimmt man Abschied von Menschen, die gestorben sind? Wie schafft man Orte der Erinnerung? In unseren Breitengraden wird in der Regel gewählt zwischen Verbrennen und Vergraben. Ob verbrannt oder vergraben wird, meist geht der Abschied einher mit einer Zeremonie, bei der an die verstorbene Person gedacht, sie beschrieben und sie besungen wird. Und nicht selten befindet man sich dabei auf dem Friedhof, umgeben von Grabsteinen. Grabsteine, die verziert sind mit Engelsfiguren, Blumen oder schlicht gehalten, nur mit Namen und Lebensdaten des Verstorbenen. Neuerdings trifft man selten auch Grabsteine an, auf denen sich Rechtecke mit schwarz-weißen Mustern befinden, sogenannte QR-Codes. QR-Codes, das heißt Quick Response Codes, die man vor allem von Produkten wie zum Beispiel Cola-Dosen kennt. Man kann dann mit dem Smartphone auf den QR-Code klicken und kommt zumeist auf die Internetseite des Unternehmens. Im Fall von Coca-Cola auf die Website von Coca-Cola, die am Dinge verkaufen und verlosen wollen. Doch was machen QR-Codes auf Grabsteinen? Sie führen zu einem digitalen Friedhof, dort, wo man die digitalen Fußspuren des Verstorbenen folgen, in digital wieder begegnen kann. Sie führen auch auf Trauerforen, wo Menschen sich austauschen über ihre Gefühle und Gedanken in Zeiten des Abschiedes. Die digitale Welt und unsere digitale Identität erhält Einzug in die Trauerarbeit und Gestaltung des Abschiedes. QR-Codes auf Grabsteinen sind in den USA und Japan schon oft genutzt. In europäischen Weiten hat sich das noch nicht durchgesetzt. Denn neue Trauerformen werfen immer auch Debatten über ethische Kodexe auf. Und es gibt einige Menschen, die es unpassend finden, wenn andere Personen mit Smartphones auf Friedhöfen QR-Codes scannen. Aber wir wissen ja, neue oder erweiterte Rituale brauchen immer etwas Zeit, bis sie sich durchsetzen. In der Schweiz gibt es bis jetzt keine QR-Codes auf Grabsteinen. Also falls ihr eine Geschäftsidee braucht, werdet Steinmetz und bietet Grabsteine mit QR-Codes an. Aber auch hierzulande müsst ihr euch sicherlich einer Debatte um Verhalten auf dem Friedhof stellen.
Wer mehr über QR-Codes auf dem Grabstein wissen will, sollte natürlich ins Internet gehen. Und zwar auf www.grabstein.info. Und wenn ihr gerade so am Umsurfen seid, dann kommt doch auch schnell auf www.rabe.ch. Dort findet ihr ab heute Nachmittag nämlich alle Beiträge von der heutigen Sendung als Podcast zum Nachhören.
Subkutan.
Subkutan.
Die einen sind elegante Aristokraten, die anderen verlumpete, zerfetzte Proletarier. Beide haben ihre Wurzeln tief in der menschlichen Kulturgeschichte. Und beide sind heute beliebte Figuren in der Populärkultur. Der Vampir und der Zombie. Aber welches ist die coolere Figur? Wer ist interessanter? Der Vampir oder der Zombie? Jetzt finden wir es raus. Live auf Radio Bern Rabe gibt es jetzt den ultimativen Battle Vampir versus Zombie. Fürs Team Vampir steigt in den Ring Evelyn. Und fürs Team Zombie kämpft Julia. Da bleibt nicht viel zu sagen, außer vielleicht.
Ladies and gentlemen, welcome to the main event. Let's get ready to rumble!
Ich bin natürlich fürs Team Vampir, denn Vampire haben einfach Style. Sie leben hunderte von Jahren und picken sich aus jedem nur das Beste raus. Und extrem sexy sind sie auch. Sie besitzen übermenschliche Kräfte, sind unsterblich und können sogar fliegen. Die Bewunderung für die Vampire ist gemischt mit nackter Angst, was das Ganze natürlich noch viel spannender macht. Ja, Vampire können einem um den Finger wickeln.
Moment mal, Zombies sind viel interessanter zum Anschauen. Vampire, die sind einfach schick. Manchmal haben sie interessante, spitzige Zähne und so ein Katzenaugen, aber that's it. Zombies, die mit denen kannst du anatomische Studien machen. Der eine hat keine Arme, der andere hat nur ein Bein, der dritte hat nur ein halbes Gesicht. Zombies sind viel abwechslungsreicher. Vampire, die meinen, sie sind irgendwelche Aristokraten und Zombies sind das Lumpenproletariat. Das ist die typische Arroganz von denen, die meinen, sie seien besser.
Ja, aber Zombies sind doch total uninteressant. Sie wanken hirnlos in zerfetzten und stinkenden Lumpen unkoordiniert um. Vampire hingegen sind doch einfach romantische Kreaturen. Sie haben etwas sehr Philosophisches. Dadurch, dass sie unendlich viel Zeit haben. Ihr Ziel für die Zeit steht über dem von der Menschheit.
Vielleicht haben Vampire etwas Philosophisches von mir aus. Aber das hat ja heutzutage jeder. Die Philosophie, die hat sich noch nie für Vampire interessiert. Für Zombies hingegen schon. Es gibt sogar den Begriff vom philosophischen Zombie. Ein Wesen, das biologisch gleich ist wie der Mensch, der aber kein Bewusstsein hat.
Ja, aber sicher interessieren sich tiefgründige Menschen für Vampire. Sie faszinieren die Menschheit seit Hunderten von Jahren. Auch heute gibt es Geschichten über sie für klein wie der kleine Vampir, über Teenies wie Twilight, bis gross wie True Blood. Außerdem gibt es Legenden von vampirähnlichen Wesen unabhängig voneinander in Südosteuropa, Afrika und Mittelasien. Das zeigt doch die unglaubliche Faszination, die von ihnen ausgeht. Oder vielleicht auch ein Körnchen Wahrheit.
Eben. Und auch Zombies haben eine sehr lange Geschichte. Schon im Gilgamesch-Epos vor Tausenden von Jahren hat es zombieähnliche Figuren. Die Menschen haben immer schon Angst gehabt, dass sie Toten auferstehen. Darum hat man ja früher die Totenwache gehalten. Für den Fall, dass einer wieder aufwacht, hat man ihn dann halt erschlagen. Der Name Zombies kommt aus Haiti und aus dem Voodoo und hat nachher Eingang gefunden in die amerikanische Popkultur.
Ja, aber genau in dieser Popkultur sind doch Zombies vor allem Witzfiguren. Vampire dagegen sind, wie gesagt, schon sehr philosophische Wesen. Ihren Lebenssaft ist das Blut von ihren Opfern, von dem sie sich ernähren. Zombies hingegen fressen Hirne, weil sie selber keins haben.
Trotzdem sind Zombies interessanter. Okay, vielleicht ist es nicht möglich, mit einem Zombie eine pflegte Konversation zu führen. Ein einfacher Wortwechsel liegt auch nicht drin, weil Zombies ja nur grunzen. Zombies können nicht mit uns reden und sie wollen ja gar nicht mit uns reden, weil sie wollen uns fressen. Und das ist eben interessant, die Kommunikationslosigkeit, das macht Angst. Wir haben Angst vor Zombies und das macht es spannend.
Ja, aber auch die Vampire sprechen uns unsere Urängste an. Neben dem, dass sie mit der Angst vor der Dunkelheit spielen, stehen sie auch für Gefahr im Verborgenen. Sie bewegen sich zmitzt unter uns, sind aber auf den ersten Blick nicht zu erkennen. Die Menschheit wird von ihnen ausgesucht und verschließt gleichzeitig die Augen vor dieser Ausbeutung. Sie verstecken ihr Unbehagen unter einem Mantel von Zivilisation. Im Unbewussten ist aber die Angst immer da.
Ja, aber das ist ja total banal. Das ist doch einfach die Angst vor einem Fremden, der sich bei uns unbemerkt einnistet. Das ist SVP-Niveau. Zombies sind kulturell viel interessanter. Das Spannendste an den Zombies ist das, was sie für unsere Zivilisation bedeuten, und zwar das Ende. Wenn Zombies mal auftauchen, dann ist fertig Gesellschaft. Zombies sind extrem virulent, die Ansteckungsgefahr ist riesig, und wenn es sie mal gibt, Zombies, dann verbreiten sie sich in Windeseile. Zombie bedeutet faktisch Zombie-Apokalypse.
Ja, aber genau die Apokalypse ist doch für mich ein weiteres Argument für die Vampire. Die existieren nämlich seit Hunderten von Jahren mehr oder weniger unsichtbar neben uns. Sie saugen zwar ab und zu mal jemanden aus, schauen aber, dass die Menschheit stabil bleibt. Die hirnlosen Zombies hingegen infizieren die Menschheit schnell und unaufhaltsam, und die Menschheit stirbt dann früher oder später aus, worauf dann auch die Zombies verhungern müssen. Also Zombies haben ja ein dummes Image, aber das ist wirklich saublöd.
Ja, aber das stimmt einfach gar nicht. Die Menschheit stirbt bei einer Zombie-Apokalypse normalerweise eben nicht aus. Das ist ja genau der Punkt. Oder besser gesagt, die Frage, die sich bei jeder Zombie-Apokalypse stellt. Und zwar, ob es die Überlebenden schaffen, eine starke Gemeinschaft zu bilden und eine gute Form von Zusammenleben zu finden. Die Zombie-Apokalypse ist eigentlich eine gesellschaftliche Revolution, eine Chance für einen Neustart. Und darum sind Zombies eigentlich vor allem eine grosse Befreiung, eine Befreiung von den gesellschaftlichen Normen und Regeln. Und für diese Befreiung braucht es nicht einmal eine effektive Zombie-Apokalypse. Es reicht, wenn man einen Zombie-Film schaut oder ein Zombie-Buch liest, und die Befreiung kann man dann indirekt miterleben.
Zombie-Revolution, was ist denn das für ein pubertäres Kommunistengeschwätz? Das grundlegende Zusammenleben der Menschheit nach einer Apokalypse offenbart doch meistens nur die schlechten Seiten der Menschheit.
Ja, aber nur weil alle so Ego-Vampire sind wie du.
Ego-Vampir? Also das verbiete ich mir jetzt aber. Du bist ja nur neidisch.
Ja, also ich habe das Gefühl, es tut es langsam. Ihr habt euch jetzt ordentlich gestritten und gefetzt. Und insgesamt habt ihr doch beide gewonnen, seid ihr nicht auch der Meinung. Ich glaube, wir machen jetzt einfach ein bisschen Musik und ihr könnt euch wieder abregen. Und hat Spass gemacht, oder?
When you came in, the air went out, and every shadow filled up with doubt. I don't know who you think you are, but before the night is through, I wanna do bad things with you. The kind to sit up in his room, heart sick and eyes filled up with blue. I don't know what you've done to me, but I know this match is true. I wanna do bad things with you.
«Bad Things» von Chase Everett. Damit kommen wir auch schon wieder zum Ende der heutigen Sendung. Die nächste Ausgabe von «Subkutan» gibt es heute in einer Woche. Dann geht es um Kunst, Behinderung und Barrierefreiheit. Und bereits diesen Freitag findet der «Subkutan-Talk» statt. Dann redet Evelyn Oechslin mit der Autorin Marina Bolzli und der Germanistin Caroline Thora über die Kurzgeschichte «Als wir Kinder waren». Die Geschichte von Marina Bolzli handelt von Heimkindern, von Freiheit und von Unfreiheit. Und einen Ausschnitt aus dieser Geschichte kann man ab heute Nachmittag auf unserer Webseite finden. Der Talk, den gibt es diesen Freitag um 11:30 live auf RAB 95,6. An der heutigen Sendung haben mitgewirkt Annik Wangler, Nele Janke, Evelyn Oechslin, Theresa Beyer und Julia Meyer. Verantwortlich für Subkutan Julia Meyer und Theresa Beyer. Und mein Name ist Tristan Jäcki. Wenn ihr Vorschläge habt, wie wir die Sendung verbessern können, Fragen habt oder Subkutan einfach auch unterstützen möchtet, z.B. mit einer freundlichen Ziele, dann schreibt es doch. Und zwar an die folgende Adresse: subkutan@rabe.ch. Wir freuen uns über alle Arten von Feedback. So viel Subkutan für heute. Schön, seid ihr dabei gewesen. Wir verabschieden uns jetzt mit einem Medley von ausgewählten Operntod. Theresa Beyer hat sich durch einen Berg von Aufnahmen gewühlt und dort dabei die schönsten Operntod zusammengestellt. Viel Vergnügen, kommt gut durch die Woche, habt euch gern, macht es gut, tschüss miteinander und ciao zusammen.
Vorest il mio corpo, demon maledetto. Rabe. 5 minutes.